Wie jede Expedition braucht auch unsere eine solide Vorbereitung, braucht ganz viel Hirn, ganz viel Strategie, ganz viel innere und äußere Vorbereitung. Es macht ja einfach mehr Sinn, eine Säge mit ausreichend zeitlichem Rahmen zu schärfen, bis sie richtig scharf ist, anstatt mit einer stumpfen Säge und viel Energie und Begeisterung versuchen, den Baum zu fällen. Und deswegen wollen wir nicht zu schnell ans Baumfällen gehen, da kommen wir vielleicht dann im Januar, Februar dazu. Wir wollen diese Zeit nutzen, unsere Säge richtig scharf zu machen, damit wir nachher intelligent und cool unseren Auftrag umsetzen, weil ich glaube, dass Gott sehr viel Spaß an Klugheit auch hat. Wir wollen herausfinden, was es nun braucht, um weiter diese Reich-Gottes-Mentalität zu erhalten und was uns hilft, diese Expedition erfolgreich auch zu bewältigen. Und die nächsten 4 Predigten zu dem Themenfeld, die werden anhand eines Gleichnisses sein, das Jesus Christus uns gibt, eins der Schlüsselgleichnisse des Neuen Testamentes, das sehr, sehr viel Tiefe hat. Und wir werden das Gleichnis jetzt hören. Es gibt 3 Varianten aus Matthäus 13, Markus 4 und Lukas 8. Und wir werden Lukas 8 hören aus der neuen Genfer Übersetzung.
Die Menschen scharten sich in großer Zahl um Jesus. Und von Ort zu Ort wurden es mehr, die mit ihm gingen. Da erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, wo es zertreten und von den Vögeln aufgepickt wurde. Einiges fiel auf felsigen Boden. Die Saat ging zwar auf, verdorrte aber bald, weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. Einiges fiel mitten ins Dornengestrüpp. Die Dornenbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe und erstickten sie. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf und brachte 100-fache Frucht. Jesus schloss mit dem Ausruf: Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Die Jünger fragten Jesus, was dieses Gleichnis bedeute. Da sagte er: Euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse seines Reiches zu verstehen. Den übrigen jedoch werden sie nur in Gleichnissen verkündet. Denn, Zitat, sie sollen sehen und doch nicht sehen, sie sollen hören und doch nichts verstehen. Das Gleichnis bedeutet Folgendes. Die Saat ist das Wort Gottes. Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihrem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es mit Freuden auf. Aber sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie hören das Wort. Doch im Laufe der Zeit wird es von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt, sodass keine Frucht reifen kann. Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigem und breitwilligem Herzen hören sie das Wort. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht.
Jesus erzählt dieses Gleichnis auf dem Höhepunkt, einem Höhepunkt seines Wirkens. Bei Jesus ist in der Zeit alles auf Zahlen ganz nach oben gestellt. Er hat voll den Erfolg. Alle Charts zeigen nach oben. Die Massen aus dem ganzen Land, aus allen Dörfern kommen, um bei Jesus zu sein und Jesus zu hören. Eine richtig erfolgreiche Geschichte. Und das nicht, weil WM in Israel ist oder das Oktoberfest gefeiert wird, sondern wegen religiöser Themen füllt sich quasi das ganze Stadion. Die Zeit, in der Jesus hier wirkt, ist eine Zeit des Aufbruchs und der Erweckung. Und eigentlich müsste man sagen, wenn so eine klasse Zeit ist und so viel passiert, dann müsste man eine Internetseite eröffnen, die davon berichtet. Man müsste einen Livestream schalten, dass man sich von überall mit einloggen kann und gucken kann, was da passiert. Denn es erfüllt sich, was in Jesaja 55, Vers 11 steht. Da heißt, mein Wort kommt nicht leer zurück. Wie viele Christen haben sich das gewünscht? Und Jesus erlebt genau das und seine Jünger erleben das und alle sind begeistert. Alle sind begeistert über das, was dort passiert, nur einer nicht, Jesus. Sag mal, Jesus, hast du die Situation irgendwie nicht verstanden? Du musst jetzt die Gunst der Stunde nutzen. Du musst die Möglichkeit, die sich dir bietet, jetzt ergreifen. Du musst kühn für die Zukunft planen. Jesus, das ist deine Stunde für deine Mission. Aber Jesus lässt sich nicht blenden von den Massen, die gekommen sind. Er lässt sich nicht blenden von dem Zuspruch, den er bekommt, dass es ihn den Kopf verdreht, sondern er lenkt die Aufmerksamkeit dieser Massen, zu denen spricht er dieses Gleichnis, auf ein mögliches Scheitern der Mission. Er sagt, es könnte sein, dass der große Erfolg, den wir jetzt haben, die vielen Menschen, die kommen, die Begeisterung, die jetzt da ist, es könnte sein, dass das meiste davon bald nicht mehr da ist. Die Aktion und das Unternehmen steht in großer Gefahr. Eigentlich müssten wir jetzt sagen, du Jesus, so pessimistisch hätte ich dich jetzt nicht erwartet. Weißt du was, du musst jetzt ein bisschen mehr Glauben zeigen, du musst vielleicht mal ein bisschen was positiv bekennen, du musst mal optimistischer sein und lese mal das Führungsbuch von Bill Hybels, mutig führen. Du musst jetzt mutig führen, Jesus. Hast du vielleicht ein bisschen Angst vor dem Erfolg? Aber Jesus ist eine richtig gute Führungskraft. Das ist eine geniale Führungskraft. Er weiß genau, worauf es ankommt und was wichtig ist. Er hat den Blick für das Wesentliche und die Bereitschaft, die Dinge konkret beim Namen zu nennen. Er hat die Bereitschaft, die Themen beim Schopf zu packen. Viele Führungskräfte in unserer Zeit haben das ja nicht. Die verschleppen ja die Themen. Aber Jesus geht das Thema direkt an. Und darauf kommt er in dem Gleichnis zu sprechen. Er verwendet ein Bild, das in der Antike sehr beliebt ist, das Bild vom Acker und von einem Bauern und von Saat. Das haben die Griechen schon verwendet. In der antiken Literatur finden wir dieses Bild immer wieder. Die Geschichte, die er erzählt, die ist sehr, sehr einfach. Die kann man sich schnell merken und ist aber sehr effektiv. Ein Bauer bringt Saat aus, ein Teil der Saat fällt auf den Weg, wird zertreten oder von den Vögeln gepickt. Ein anderer Teil der Saat fällt auf ein felsiges Gelände, was mit ein bisschen Erde bedeckt ist, geht schnell auf, aber vertrocknet dann auch ganz schnell. Ein weiterer Teil der Saat fällt unter Dornengestrüpp und im Aufwachsen sind die Dornen stärker wie die Saat und dann wird die Saat erstickt. Ein Teil der Saat fällt auf guten Boden und dort geht sie richtig gut auf. So gibt Jesus im Ausgangspunkt eine schonungslose Analyse. Er sagt, in diesem Gleichnis sagt er etwas über uns und darüber, wie Gottes Wort in unserem Leben wirkt oder nicht wirkt und wie die Auswirkungen mittelfristig sind. Und er redet mit uns, wir werden es in den nächsten 3 Wochen da richtig konkret mal reingucken, diese Negativbeispiele, die er uns gibt, da redet er mit uns Klartext. Und das möchte ich auch mal sagen, in einer Zeit, wo uns alle immer wieder nahelegen, wir müssen Positivdenker sein, wir müssen das Gute betonen, möchte man deutlich sagen, Jesus macht es hier gerade nicht. Jesus gibt eine richtig klare Analyse. Er handelt nicht wie so Marketing-Leute, die ein Produkt für fertig erklären, wenn es noch nicht fertig ist, nach diesem Bananenprinzip der Softwarehäuser, das Produkt reift beim Kunden. Und dann installierst du eine Software und funktioniert nicht. Und dann nach dem 5. Update funktioniert. Jesus geht richtig konkret ran. Er verschweigt die kritischen Punkte nicht und er versucht auch nicht mit Motivationsreden über die kritischen Punkte hinwegzudeuten. Jesus Christus vertraut der Kraft der Wahrheit. In Johannes 8, Vers 32 lesen wir von ihm: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus vertraut darauf, dass man mit beiden Beinen richtig in der Realität ankommen muss und dass man ein Thema richtig klar und konkret betrachten muss, wie die Realität eben ist. Und seine Strategie, mit der wir von ihm nun lernen werden, ist die: Er stellt uns drei schlechte Böden vor, die nicht in der Lage sind, das Potenzial der Saat zur Entfaltung zu bringen. Er zeigt uns, welche Hindernisse auf den Böden sind und gibt uns eine Idee, was von diesen Böden weg müsste, damit es am Ende ein richtig guter Boden wird. Das bedeutet, die nächsten drei Mal, wo wir über diese kritischen Punkte sprechen, werden wir sehen, was Gottes Werk verhindert, wie das rausgenommen werden sollte. Darüber werden wir auch nachdenken. Und am Ende werden wir auf einen richtig guten Boden schauen können. Jesus vertraut also der Kraft der Wahrheit. Und die Analyse, mit der er einsteigt, ist eine Hammeranalyse. Fasten your seatbelt. Schnallt euch an. Er sagt, drei Viertel der Saat wird nicht zum Fruchtbringen kommen. Drei Viertel der Saat wird nicht seine Bestimmung erfüllen, wird nicht das Ziel erreichen. Nur ein Viertel der Saat wird sein Ziel erreichen. Und ich weiß nicht, wie ihr über so ein Ding denkt. Ich habe mal überlegt, wie das in den 30 Jahren, wo ich Christ bin, wie das bei mir ist. Also ich hätte mich nie zu dem einen Viertel gezählt. Ich hätte mich immer zu dem einen Viertel gezählt und nie zu dem Dreiviertel. Wenn einer mir sagen würde, Lothar, es könnte sein, dass das, was Gott in deinem Leben angefangen hat, nicht zum Ziel kommt. Du wirst an irgendeiner Stelle, wird die Saat eingehen und du wirst vom Glauben wegkommen. Und wo es dir heute noch so leidenschaftlich wichtig ist, das wird in absehbarer Zeit für dich kein Thema mehr sein. Da habe ich immer gedacht, das wird nie passieren. Dachte ich immer, ich gehöre immer zu diesem einen Viertel. Warum eigentlich? Wie komme ich eigentlich zu dieser optimistischen Annahme, wenn Jesus sagt, bei drei Viertel Saat geht schlecht aus, nur bei einem Viertel geht es richtig gut aus. Wieso komme ich dazu zu sagen, ich gehöre zu diesem einen Viertel? Das ist eine Frage, die man sich mal richtig gut stellen muss. Kleiner Einschub, in unserem letzten Mitarbeitertreffen haben wir über eine Studie gesprochen, die Professor Richard Clinton am Fuller Seminary bei Los Angeles durchgeführt hat. Da hat er 1300 Führungskräfte aus der Zeitgeschichte und aktuell untersucht und gefragt, haben diese Leute die Berufung, mit der sie angetreten sind, auch wirklich am Ende ihres Lebens erfüllt? Und stellt fest, dass 2/3 der Führungskräfte, der christlichen Führungskräfte, den Traum ihres Lebens, die Berufung ihres Lebens irgendwo verloren haben und nicht zu diesem Ziel kommen, und nur 1/3 der Führungskräfte am Ende des Lebens zurückblicken kann und sagen kann, jawohl, in meinem Leben ist zustande gekommen, was Gottes Berufung für mich war. Da frage ich mich natürlich, gleicher Punkt, wie komme ich dazu zu denken, ich gehöre zu diesem einen Drittel? Und genau darauf möchte Jesus mit uns zu sprechen kommen, wenn wir eine Expedition starten. Wie kommen wir dazu zu denken, wir werden diese Expedition schaffen? Wir werden am Ende auf dem Berggipfel ankommen. Und er will, dass wir Fragen stellen, dass wir miteinander fragende Leute werden, nämlich Fragen wie kann es sein, dass so viel Potenzial verloren geht, dass 3/4 von dem, was Gott an Potenzial schenkt, nicht sein Ziel erreicht? Was hindert die Entfaltung dieses Potenzials und was begünstigt die Entwicklung? Und ich wollte mal kurz fragen, bevor ich da weitermache, wer von euch würde gerne zu diesen 3/4 gehören, wo es nicht klappt? Kann ich mal eben sehen? Der Helmut. Okay, du kannst nachher in den Gebetsraum kommen. Ist doch ganz klar, die allermeisten, die irgendwie Gott ernst nehmen und die mit Gott ihr Leben leben wollen, die sagen, die sitzen jetzt auf ihrem Stuhl, vielleicht an der vorderen Kante, denken, hallo, was muss ich machen? Was ist wichtig in meinem Leben, dass ich nicht einen Top-Start wohl hinlege, aber irgendwo auf dem Weg ich das Lager wechsle und zu diesen 3/4 komme, wo es nicht hinhaut. Wo es nicht hinhaut. Was bedeutet das alles? Fragen die Jünger Jesu in Vers 9. Die Jünger fragten Jesus, was dieses Gleichnis bedeutet. Leute, die eine Reich-Gottes-Mentalität in ihrem Herzen entwickeln, die Reich-Gottes-Typen werden, sind Leute, die fragen, Gott, wie soll es gehen? Was ist genau dran? Was habe ich zu lernen? Was bedeutet das? Interessant in dem Gleichnis, das Erste, was mir auffiel, die Masse fragt es nicht. Die Masse hört das Gleichnis, Jesus redet so, dass sie es nicht verstehen können auf Anhieb, ohne seine Erklärung. Und die Masse steht da und wundert sich nicht, was der sagen will. Sie sagen nicht, hallo Jesus, ich begreife es nicht. Könntest du es nochmal erklären? Warum macht es die Masse nicht? Warum interessiert es die nicht? Sind die nur interessiert an dieser Massenveranstaltung der guten Stimmung, der tollen Musik? Sind die nur interessiert an den sozialen Kontakten? Gut, dass ich dich hier getroffen habe. Mensch, du bist auch hier aus Bethlehem. Hallo Josef, hallo Petrus. Schön, dass wir einander getroffen haben. Warum interessiert die Masse nicht, was Jesus meint? Warum fragen die nicht? Die Jünger Jesu, die fragen ihn, was bedeutet dieses Gleichnis? Und das ist die Idee, die jemand, der eine Reich-Gottes-Mentalität hat, in seinem Herzen trägt. Er will wissen, er will es genau wissen, er will nicht nur fühlen, nicht nur begeistert sein. Okay, auch, ich bin eben begeisterungsfähiger Typ, kein Problem. Aber ich will wissen, will Substanz haben, ich will begreifen, was Jesus mir sagt. Deswegen nerve ich euch übrigens in unseren Gemeindemails ständig mit Buchtipps. Ich finde, ihr solltet echt Leute sein, die die Dinge ganz genau wissen. Also der letzte Buchtipp, Warum Gott von Tim Keller, das ist so ein top kluges Buch, das uns sprachfähig macht für Leute, die fern vom Evangelium sind. Das müsst ihr lesen, ich meine. Und der verschwenderische Gott, wir machen im November einen Kurs zu dem Buch. Also müsst ihr lesen, ist doch klar. Hey, ihr müsst richtig durchstarten, die ihr nicht gerne lest. Hört meine Predigten an, Gottes Herz erkennen. Da haben wir ganz viel von diesem Buch verarbeitet. Hau rein! Hey, starte durch, find halt die Art, wie du lernst. Du musst es ja nicht machen wie ich, aber wie lernst du? Komm, durchstarten, wir wollen es wissen. Okay, wir starten rein in die Erklärung. Was will Jesus uns mit diesem Gleichnis sagen? Seid ihr bereit? Also, er erklärt das Ding selber. Das ist ja das Tolle an diesem Gleichnis, dass er es selber erklärt. Bei dem anderen deuten immer Theologen so quer durchs Kraut. Und wenn du die Kommentare liest, denkst du, hallo, wie hängt das zusammen? Aber hier erklärt es Jesus selbst. Erstens Saatgut. Ganz einfach, Saatgut ist das Wort Gottes. Wie kommt das Saatgut auf den Acker? Das Saatgut kommt auf den Acker im Hören. Hey Leute, während ihr hier sitzt und ich im Namen von Jesus Christus euch dieses Wort Gottes sage, da passiert geistlich was. Da kommt Saatgut, ein Potenzial. Saat ist immer Potenzial für die Zukunft. Da kommt Potenzial in dein Leben hinein. Die Frage ist in dem Gleichnis, ob dieses Saatgut aufgenommen und versorgt werden kann. Aber Jesus hat keine Sorge, was das Potenzial des Saatgutes betrifft. Das ist ein gutes Saatgut, es wird sich durchsetzen können. Das ist stark, das wird gute Pflanzen bringen. Er ist sich darüber ganz im Klaren, also Saatgut. Der Begriff des Saatgutes, hier nebenbei erwähnt, das Übernehmen, der wird dann übernommen von der jungen Kirche. In der Apostelgeschichte im 6. Kapitel heißt es, und das Wort Gottes wuchs, da ist die Idee schon drin. Petrus übernimmt es im 1. Petrus und spricht auch davon, dass das Wort wie eine Saat da ist und wächst. Okay, Saatgut. Zweitens, Acker. Eigentlich Äcker, vier Äcker. Jesus spricht von vier Äcker. Und in seiner Ausführung wird deutlich, das ist das Herz des Menschen. Das ist der Mensch, aber er konkretisiert und sagt, das ist das Herz des Menschen. Und das ist der kritische Punkt des Gleichnisses. Wir kommen direkt auf den kritischsten Punkt des Gleichnisses zu sprechen. Ob das Saatgut erfolgreich seine Bestimmung leben kann im Leben eines Menschen, hängt von der Beschaffenheit seines Ackers ab, seines Herzens ab. Das ist der kritische Punkt. Diese Herzensbeschaffenheit entscheidet über die Entfaltung der hochwertigen Saat. Wenn ich das lese, denke ich sofort an einen Vers, den wir sehr oft hier zitieren. Sprüche 4, Vers 23. Weiß jemand, was da steht? Mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und es ist genau die Idee des Alten Testamentes, die Jesus hier aufgreift. Auf dieser Herzensebene wird die Entscheidung getroffen. Das ist der Hauptpunkt. Also jetzt haben wir das Saatgut, das wir durch Hören auf unseren Acker, also den Boden bekommen, unser Herz. Und dann gibt es noch eine dritte Sache, auf die will ich euch aufmerksam machen. Weiß nicht, ob euch das schon auffiel. Der Bauer, der Sämann, der Landwirt, der Bauer. Der wird nicht ausgedeutet. Ist euch das aufgefallen? Während Jesus die anderen Dinge erklärt, was sie sind, verliert er kein Wort, was der Bauer ist oder wer der Bauer ist oder was mit dem Bauern ist. Der Bauer spielt keine Rolle für das, was Jesus uns jetzt sagen will. Und ich habe so gedacht, wir überbewerten ganz oft die Rolle eines Pastors, eines Verkündigers, eines Predigers. Wir überbewerten die Rolle von Menschen. Der entscheidende Punkt ist das Potenzial dieses Saatguts und die Beschaffenheit des Herzens. Und wenn da zwei Dinge zusammenkommen, die passen, dann wird Erstaunliches passieren können. Paulus, der sagt den Korinther mal im 1. Korinther 3, Vers 4, denn wenn der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, ist das nicht nach Menschenweise geredet? Also dieses ganze Gerede um Personen, um Prediger, um Verkündiger, das ist ein menschliches Gerede. Darf ich das mal so sagen? Egal, ich muss es einfach sagen. Es ist eben so. Und es ist ganz, ganz wichtig, weil wir sitzen manchmal da und denken so, oh, heute predigt der, Mensch, was soll ich denn da mitnehmen? Wie wird denn das werden? Na, hätte ich zu Hause bleiben können. Falsch. Das Potenzial liegt im Saatgut und nicht im Bauern. Und ob es eine Wirkung entfaltet, hängt von deinem Herzen ab und nicht vom Prediger. Also, gucken wir mal rein. Drei kritische Herzens- oder Bodenbeschreibungen, die Jesus uns gibt. Und dann der vierte Boden, der so richtig gut ist, der fast eine Folge ist, wenn wir die ersten drei Böden ordnen und dann nochmal reinschauen. Wie kommt so ein guter Mutterboden da rein, dass die Saat gut aufgehen kann? Das erste Bild, was Jesus uns gibt, und damit beschäftigen wir uns heute, ist der Weg. Er sagt, beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Ich habe so ein Bild rausgesucht. Ihr seht hier dieses wunderschöne Feld, der Weg da drin. Und Jesus sagt, jetzt fällt Saatgut auf diesen Weg. Und wir müssen bedenken, wenn er über diesen Acker spricht, oder genau, meint er ja unser Herz. Er sagt, es gibt Menschen, die hören Gottes Wort, die sitzen also heute Morgen hier, deren Herz hat die Beschaffenheit eines Weges. Und ich möchte daran erinnern, dass Wege nicht dazu da sind, dass da Felder entstehen. Ein Weg ist ein Weg, aber kein Feld. Ein Weg ist nicht dazu gedacht, dass das Saatgut da auf diesen Weg ausgebracht wird und dass da Frucht entsteht. Der Weg hat eigentlich weder die Bestimmung noch die Konsistenz, dass er die Saat aufnehmen und zur Frucht bringen kann. Und doch vergleicht Jesus das Herz einiger mit diesem Weg. Wege sind dazu da, haben eine richtig gute Funktion, damit wir Distanzen möglichst schnell überbrücken können, damit wir Ziele auf direktem Wege erreichen können. Wege sehen in der Regel ja auch richtig gut aus. Und wir reden jetzt schon über das Herz. Wege sehen richtig gut aus. Sie haben eine tolle Oberfläche, einen tollen Belag wie die neue B10. Dieses Abrollgeräusch, das ist ja eine Wonne, darüber zu rollen. Auch wenn man so im Stau manchmal steht, aber wenn dann das Abrollgeräusch dann so eine Klasse hat, also unsere Ingenieure hier in Schwaben, die sind ja eh richtig gut. Und das ist schon toll. Solche Straßen tragen schöne Namen, die viele kennen. Sie haben eine Schlüsselfunktion. An manchen Straßen kommt man nicht vorbei. Die muss man halt kennen. Mit denen muss man halt irgendwie einen Bezug haben, mit denen muss man leben. Nur über sie kommt man voran im Beruf oder im Leben als Ganzes, solche Straßen. Mit ihnen wird man erfolgreich. Und auf diesen Straßen ist auch richtig was los. Da kann man ganz schnell ganz viel in Erfahrung bringen, erwerben. Das ist toll, wenn man Zugang zu so Straßen hat. Gibt ja etliche hier bei uns, die gehen gerne auf die Königsstraße. Kaufen da gerne ein, bummeln, trinken Kaffee, die Königsstraße. In Frankfurt gibt's die Zeil, in Berlin den Kudamm, in London treffen wir auf die Abbey Road oder im Piccadilly Circus. Wenn wir nach New York kommen, kennen viele die Wall Street, da geht auch richtig was ab auf der Wall Street, da wird unsere ganze Weltwirtschaft mal eben aus den Angeln gehoben, ne? So eine wichtige Straße. Und dann gibt's den Broadway, qualitative Theaterunterhaltung. In Paris, die Champs-Élysées mit dem Triumphbogen. Also, da habe ich den teuersten Kaffee meines Lebens getrunken. Also, es gibt ja tolle Straßen. Und Jesus sagt nun, einige, die haben ein Herz wie so eine Straße. Und einige, die haben so richtig bekannte Straßen. Ihr Herz, Champs-Élysées, Wall Street. Eine richtige bekannte Straßen. Menschen, die aktiv sind. Es sind Leute, solche Straßenmenschen, sind Leute, die sind immer aktiv, beruflich, privat, im Verein. Sie kommen fast nicht zur Ruhe. Das Schild außer Betrieb kennen sie gar nicht. Die sind immer im Betrieb. Helmut Thielicke in seinem sehr schönen Buch über die Gleichnisse sagt, nur in Betrieb Menschen stehen in großer Gefahr, geistlich gesprochen. Nur in Betrieb Menschen stehen in großer Gefahr. Sie hören Gottes Wort. Das ist ja interessant, wir müssen das ja mitdenken. Jesus sagt, der Sämann bringt quasi das Saatgut aus, das ist das Hören des Wortes. Sie sind also heute Morgen hier und ganz woanders. Sie hören Gottes Wort, sie nehmen sich Zeit dafür, Gottes Wort zu hören. Sie sitzen da, aber sie sind nicht offen. So eine Straße ist ja im Vergleich zum Acker nicht offen, nicht bereit zur Aufnahme. Sie sind nicht offen, sie sitzen hier, aber innerlich läuft bei ihnen das Rad. Ihre Gedanken kreisen, ihre Ideen sprühen und ganz anderes. Gedanklich werden die To-Do-Listen bearbeitet. Und sie selber sehen sich wie so beliebte Straßen. Es ist ihnen vielleicht nicht unwichtig, dass sie viel zu tun haben. Und wie geht's so? Ja, viel zu tun. Oh, ich bräuchte mal einen Termin mit dir. Ah, in 6 Wochen. Ich habe einfach viele Verpflichtungen. Oh, wichtig. Geschäfte gehen gut. Ja, ja, geht gut. Und es gibt ihnen was so, dieses Bild von sich selbst. Ich bin beschäftigt, ich bin gefragt, ich bin bekannt, ich bin beachtet. Mich kann man nicht übergehen. Das muss alles über meinen Schreibtisch gehen. Das wird nicht delegiert. Ich bin der, der am Ende so oder so macht. Ja, mein Herz ist wie eine Straße. Ich bin beachtet, ich habe Netzwerke. Weißt du, ich muss Networking, so heißt es modern in der Unternehmenssprache, Networking. Ich muss mir die Beziehungen warm halten. Ich muss mal wieder einen Anruf machen. Vielleicht stehen Sie gerne im Mittelpunkt, drehen gerne am großen Rad. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass bei Ihnen ganz viel passiert. Und wenn die Straße nicht so besucht wäre, diese großen Straßen, ich weiß noch, als wir in London waren und nachts im Piccadilly Circus kamen, war nachts um irgendwann, Heike und ich da waren, da war immer noch so viel los wie am Tag. Man denkt, was ist da, was geht da? Ja, es ist immer was los auf der Straße. In meinem Leben ist immer was los. Ich bin immer gefragt. Es sind immer Leute da. Es kann immer was gehen. Ich bin so ein total aktiver Typ. Ich habe eine Spannkraft und eine Dynamik und ich stehe mitten im Leben. Aber das müssen nicht nur die ganz Erfolgreichen sein, das können auch Mütter sein. Mütter, deren Kinder 18 und älter werden und die dann mit 30 immer noch Rapport zu Hause abliefern müssen, immer noch alles mit der Mama besprechen. Und nichts, kein Rad dreht sich in der Familie, ohne dass Mama oder Papa seinen Senf dazu gibt und seine Absolution erteilt. Ohne mich dreht sich kein Rad. Menschen, deren Herzen, das Problem ist ja das Herz, das Problem ist nicht das Verhalten als solches, sondern dass das im Herzen ist. Dass das quasi in der Mitte seines Lebens ist, dass das definiert, wer er ist und wie er fühlt. Und das kann eben die Mutter in der Familie sein, der Lehrer in der Schule, der Meister im Betrieb, der Unternehmer, der Ingenieur. Diese Lebenshaltung, sagt Jesus nun, diese Lebenshaltung hindert das Anwachsen der Saat und verhindert das Fruchtbringen. Wer in dieser Lebenshaltung sein Herz geformt hat, dessen Herz ein Weg geworden ist, der hat keine Chance, der sitzt heute Morgen hier, der hört das Wort Gottes und nichts passiert bei ihm. Irgendwann ist er denn endlich fertig. Was regt er sich denn so auf da vorne auf der Kanzel? Warum ist er denn so intensiv? Ich suche mir eine Gemeinde, wo das mehr in einer Dezibelzahl so durchgeht. Ja, ich will ja was. Ich will dich ja richtig nerven. Das ist jedes Mal mein Ziel. Dich aus der Reserve locken, weil die Ewigkeit in der Waage hängt. Bei dem auch. Bei dem hängt auch die Ewigkeit in der Waage. Das Saatgut fällt auf sein Herz, das ein Weg geworden ist. Und Jesus sagt, das Wort Gottes hat keine Chance in seinem Leben. Dein Denken, ich bin so unersetzbar, alles muss über mich gehen, ich muss wichtig sein, alles muss bei mir vorbeigehen. Deine Lebenskultur, die du gewählt hast und die du faktisch lebst, hält dich im Grunde genommen davon ab, deine Geschäftigkeit begünstigt, dass das Wort Gottes nicht wächst. Und das Bild, das Jesus hier nimmt, er sagt, das Saatgut fällt auf diesen Weg, das fällt auf diesen Weg und es wird zertreten. Und das ist genau, was du in deinem Alltag erlebst. Du hörst Gottes Wort, vielleicht bist du es ein bisschen angekratzt, die Oberfläche ein bisschen angekratzt. Und dann kommst du nach Hause und machst deinen Computer an und die Spiele gehen los. Dann telefonierst du, dann bearbeitest du deine Mails, dann bist du geschäftlich aktiv, dann gehst du in einen Sportverein oder irgendwas. Und das Ganze bekommt eine Rolle in deinem Leben, dass es alles, was am Sonntagmorgen in dein Herz fiel, zertreten wird. Und schon am Sonntagnachmittag weißt du nicht mehr, worum es eigentlich ging. Und während dein Herz noch am Morgen irgendwie ein bisschen in Schwingung kam, ist am Nachmittag schon meilenweit weg. Es wird zertreten. Und du sagst, das Wort Gottes hat keine Kraft. Es bewirkt, es verändert doch nichts. Du wirst nie das Potenzial des Saatgutes, des Wortes Gottes erfahren, wenn das Wort Gottes nicht Wurzeln schlagen und sein Potenzial entfalten kann. Viele suchen die Instant-Erfahrung mit Gott. Und es gibt nicht wenige, die verkaufen Instant-Erfahrungen mit Gott. Aber ich sage euch, das sind alles nur kurzfristige Kicks auf der Emotionsskala. Dass Gottes Wort in unser Leben kommt, ist von der Idee her ein Wachstumsprozess. Die Saat muss wurzeln und langsam zu einem Keimling werden und einer jungen Pflanze und aufwachsen. Und das erlebst du nicht, wenn dein Herz ein Weg ist. Dann sagst du, ja, ich gehe da ein paar Jahre schon hin oder ich bin seit Kindestagen da hingegangen, aber eigentlich, ich weiß gar nicht, warum die sich da immer so das so wichtig finden und diese Neubekehrten, die sind da so begeistert. Ich verstehe das, grundsätzlich verstehe ich das nicht. Ja, weil das Saatgut ist nie aufgegangen. Es wird zertreten. Was zertritt in deinem Leben? Das Wort Gottes. Und was nicht zertreten wird, sagt Jesus, wird von den Vögeln aufgepickt. Die Idee der Vögel ist eine Idee, die schon im Alten Testament war. Als Abraham ein Opfer da bringen will, kommen die Vögel und versuchen, das Opfer zu bedrängen und er muss die wegjagen. Und Jesus deutet die Vögel, er sagt, es ist der Teufel. Im Kontext steht der Begriff Durcheinanderwerfer. Jeder der Evangelisten, Matthäus, Markus und Lukas, verwendet eine andere Vokabel im Grundtext. Und hier der Lukas nennt die Vokabel Durcheinanderwerfer, Diabolos, Durcheinanderwerfer. Und Jesus sagt, wenn dein Herz wie ein Weg ist, voller Geschäftigkeit, voller Aufmerksamkeit, voller Bewegung, dann ist das eine optimale Ausgangslage, dass der Teufel kommt, Vers 12. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihrem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Was nicht zertrampelt wird durch deinen vollen Alltag, pickt der Teufel weg. Der Teufel ist von Jesus her ganz klar als Person identifiziert. Nicht irgendeine Kraft, nicht irgendwas Dunkles, eine Person. Wenn wir Gottes Wort hören, beginnt immer ein geistlicher Kampf. Wenn wir Gottes Wort hören, während ich das jetzt hier sage, ist ein geistlicher Kampf in diesem Raum. Es ist nie so, wie wenn wir zur VHS zu einem Vortrag gehen über Ernährung, wo wir eine Information aufnehmen, die wir bejahen oder ablehnen. Wenn Gottes Wort gesagt wird, geht immer die unsichtbare Welt los. Das ist der Grund, warum ich als Pastor so großen Wert drauf lege und sage, bitte kommt alle, die ihr zu dieser Gemeinde gehört, treu und verbindlich Sonntag für Sonntag. Bitte kommt innerlich vorbereitet. Bitte kommt in euren Kampfesklamotten im Bild gesprochen. Lasst uns zusammen diesen Kampf kämpfen. Lasst euren Pastor nicht alleine hier. Es ist nicht nur das, was hier passiert, sondern was miteinander passiert. Wir sind eine Mannschaft. Und es ist so wichtig, dass wir begreifen, wenn Gottes Wort gesagt wird, geht geistlich was los. Und natürlich, wenn die Armee nicht vollständig antritt, dann sind wir verwundbarer. Wir wollen miteinander was erreichen. Jesus sagt, diese Wegtypen stehen in der Gefahr, dass der Teufel kommt und ihnen das Wort Gottes wegpickt, bevor sie überhaupt realisieren, was das Wort Gottes ist und welches Potenzial in ihr Leben kommt durch das, was Gott tut, ist es schon weg. Und Leute kommen dreimal in so einen Gottesdienst und sagen, ja, die sind zwar ganz nett und die Musik ist ja auch ein bisschen moderner, als was ich sonst so von Kirche kenne. Und der Kaffee war ja auch gut temperiert. Und ein paar mich auch angelächelt, angesprochen, hat mich niemand so wirklich Interesse, haben die ja nun nicht an mir, aber war nett. Jetzt habe ich auch mal die christliche Erfahrung so. Alles klar, jetzt gucke ich mal bei den Antros vorbei, wie das bei denen so ist. Und bei den Mormos und den Wachturmfreunden. Und alle haben doch irgendwie so ein bisschen Wahrheit. Ne? Ja. Postmoderne Gesellschaft, ne? Deine Wahrheit, meine Wahrheit. Ich lass dich in Ruhe, lass du mich in Ruhe. Ja. Weil ein geistlicher Kampf passiert, weil während Gottes Wort gesagt wird, der Feind alles in Aktion bringt, um zu verhindern, dass in einem Menschen da was passiert. Weil wir stehen in diesem Kampf. Was ist das Ziel des Feindes? Jesus sagt in Vers 12, sodass sie nicht glauben und daher nicht gerettet werden. Die Idee ist, dass kein Vertrauen entsteht. Das ist die Idee, das ist der konkrete Punkt. Die ganze komplizierte Theologie kann man auf diesen Punkt verdichten. Vertraust du dem, was Jesus sagt oder nicht? Darum geht's. Und den Vers, den wir auch neulich mal angeguckt haben, ich zeige ihn nochmal, Hebräer 4, Vers 2. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen, aber das gehörte Wort nützte jenen nichts, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Ob es etwas nützt, ob es etwas entfaltet, ob es wächst, hängt davon ab, ob es sich mit Glauben verbindet. Und der Teufel hat die Idee, den Wunsch, die Absicht, es wegzupicken, damit dieses Wort sich nicht mit Glauben verbindet und der Mensch für immer mit Gott eine Zukunft hat. Diabolos, so wird er hier genannt, der Durcheinanderwerfer, der Leute beschäftigt, der Leute zumüllt, der Leute ablenkt, der ihnen Erfolg gibt oder Chaos, immer mit dem einen Ziel, ihm ist es völlig egal, ob er dich mit beruflichem Erfolg überschüttet oder ob er dich Hartz-IV-mäßig abstürzen lässt. Sein Ziel ist immer, dich so abzulenken und emotional so zu blockieren, dass du nicht im Vertrauen auf diesen Gott zugehst und bei ihm bleibst. Warum kann das Herz das Wort Gottes nicht aufnehmen und festhalten? Wegen der Betriebsamkeit des Herzens, wegen der fehlenden Ruhe und Offenheit. Und so komme ich zu den abschließenden persönlichen Konsequenzen aus dieser Betrachtung. Hat das Leben dich im Griff und ist dein Herz so ein Weg, obwohl er ein Acker sein sollte? Geht geistlich meistens die Dinge an dir vorbei, die du hörst? Und die Dinge deines Lebens, deines Berufes, deiner Freizeit, deiner Ideale, deiner Freunde sind ständig präsent und zertreten, was Gott in dein Leben legt? Hat der Diabolos ein leichtes Spiel mit dir? Bist du immer wieder beraubt und nichts von Gott wächst so richtig in deinem Leben an? Du sitzt vielleicht in solchen Veranstaltungen und nichts erreicht dich und berührt dich. Du sitzt hier und denkst, ich fühle gar nichts. Meistens denkt man ja, wenn man dann gar nichts fühlt, das liegt am Prediger, das liegt an der Gemeinde, das liegt an, ich finde es so toll, dass der Bauer so unwichtig ist aus der Perspektive Jesu. Vorschlag, es könnte sein, dass du in solchen Treffen sitzt und nichts bei dir abgeht, weil dein Herz ein Weg ist. Tragisch, oder? Das ist doch eine Tragödie, die da Jesus uns vor Augen stellt. Du liest die Bibel und sie spricht dich nicht an. Du betest und deine Gebete bleiben an der Decke hängen. Könnte es sein, dass dein Herz ein Weg geworden ist? Vielleicht eine ganz bekannte Straße, vielleicht bist du eine ganz bekannte Straße in deiner Familie. Eine ganz wichtige Straße in deiner Firma. Eine ganz edle Straße, wo ganz edle Freunde gerne vorbeischauen. Was immer du für eine Straße bist, wenn dein Herz eine Straße ist, dann hast du Gott gegenüber ein ernsthaftes Problem. Ein ernsthaftes. Du kannst sein Wort nicht aufnehmen. Und du wirst betrogen. Was kannst du machen? Was kannst du machen? Erstens, sperr die Straße. Sperr die Straße. Lass nicht alle Leute über dein Herz latschen. Lass nicht alle Themen dein Herz berühren. Nimm mal ein paar Dingen die Wichtigkeit in deinem Leben. Lass nicht alles und alle zu. Fahr dein Tempo runter und krieg eine Perspektive. Diese Straße muss wieder ein Acker werden. Das ist dein Programm. Wenn du wissen willst, worum es in deinem Leben geht, ich sag's in einem Satz, diese Straße muss wieder ein Acker werden. Das ist die einzige Möglichkeit, dass das Saatgut wurzeln und wachsen kann. Und wenn diese Straße ein Acker wird, dann verschwindet so vieles. Nämlich der Weg verschwindet ja. Die Möglichkeit, so viel von dir Nutzen zu ziehen und so eine wichtige Rolle zu spielen, geht weg. Wenn die Straße abgeschafft ist und nur noch ein Feld ist wie das andere Feld, dann lohnt es sich ja gar nicht mehr, zu dir zu kommen. Du musst loslassen. Viele sagen, ich möchte gerne ein Herz haben, das keine Straße ist, aber den Preis, ich weiß nicht, ob ich den zahlen möchte, ob ich ihn zahlen kann. Wie wird denn diese Straße ein Feld? Kannst du nicht machen. Schlechte Nachrichten. Muss Gott machen. Jesus Christus ist ganz grundsätzlich am Kreuz von Golgatha gestorben, um aus der Straße wieder einen brauchbaren Acker zu machen. Gott muss an dir handeln. Wie macht Gott das? Wie macht Gott das? In Amos 5, Vers 4 lesen wir, denn so spricht der Herr zum Hause Israel, suchet mich, so werdet ihr leben. Und die Tageslosung heute heißt aus 1. Könige 8, 61, euer Herz sei ungeteilt bei dem Herrn, unserem Gott. Und der Lehrtext, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wer Jesus Christus nicht zum Schatz seines Lebens macht, der hat halt was anderes als seinen Schatz. Dann ist es diese berufliche Rolle, die wirtschaftliche Unabhängigkeit, die vielen Freunde, die soziale Anerkennung, die Gesundheit, fit sein, Body Mass Index 22, was immer sein Lebenstraum ist, dafür wird er leben. Das ist sein Schatz. Das ist sein Schatz. Wenn Jesus Christus dein Schatz wird, dann sperrst du deine Straße. Dann muss er vor allen Dingen auf diesem Acker sein und er hat ein Werk in deinem Leben zu tun. Und er will es tun, wenn du ihn suchst. Weil er drängt sich dir ja nicht auf. In der Offenbarung steht, sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er klopft. Er bricht ja die Tür nicht auf. Aufmachen muss ich von innen und sagen, ich brauche dich so sehr in meinem Leben. Ich suche dich. Ich möchte, dass du doch bitte mein Herz verwandelst und dass es ein guter Boden wird. Viele haben ihr Leben so voll gemacht, da ist kaum Zeit für Gott. Am Morgen bei den frommen Christen noch schnell der Losungskeks. Und das war's auch schon. Das Stoßgebet, Gebet wird vor allen Dingen dann stärker, wenn das Problem, wenn die Probleme zunehmen, dann betet der Christ mehr. Ansonsten, wir kennen uns. Ne? Wie gut, dass wir nicht so, wir müssen nicht ständig reden, wir haben uns trotzdem lieb. Nach dem Prinzip leben ja viele. Wohin das führt, kann man in jeder schlechten Ehe sehen. Wir haben schon 4 Wochen nicht miteinander geredet, aber wir kennen uns ja gut. Gell? Wir wissen ja, wie wir grundsätzlich zueinander stehen. Ja. Partnerschaft braucht Intimität. So ist auch in unserer Gottesbeziehung. Intimität ist nie eine Frage der Form, sondern zuallererst eine Frage der inneren Einstellung. Wir haben nämlich alle sehr unterschiedliche Lebensumstände und sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Es gibt nicht diese, wie heißt es im Englischen, one size fits all, ein T-Shirt, das allen passt. Das gibt es nicht im geistlichen Leben. Die Mutter, die gerade ein kleines Kind bekommen hat, die hat eine ganz andere persönliche Ausgangslage, ihr geistliches Leben zu leben, als der Rentner, der nicht zum Renner geworden ist, sondern jetzt richtig Zeit hat und die richtig nutzt. Das sind zwei völlig unterschiedliche Lebenssituationen. Der Single, der mittags um 4:30 aus hat, der hat ein ganz anderes Zeitpotenzial und eine ganz andere Möglichkeit als der frisch gewählte Abteilungsleiter, der gucken muss, dass die Abteilung funktioniert. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied liegt nie in der Zeit, nie in der Menge, es liegt immer im Herzen. Das haben wir in dem Buch gelernt von Bruder Lorenz, all meine Gedanken sind bei dir. Ich habe es euch das ganze Frühjahr und den ganzen Sommer empfohlen. Ist das das Kleine da? Lohnt sich wirklich? Wie lebt man sowas? Es geht nämlich nicht mehr darum, was ich tue. Wir sind so eine Macherkultur. Es geht darum, wer ich bin. Und wo ist mein Herz? Ich habe so viele Jahre, ich bin seit über 20 Jahren Pastor und wir haben so fantastische Dinge in den Gemeinden erlebt, wo wir tätig waren. Für mich hat es aber manchmal bedeutet, dass ich 70, 80, 90 Stunden in der Woche gearbeitet habe. Es gab Phasen, da hat es unsere Ehe ganz kritisch belastet. Es gab einen Punkt, wo meine Frau sich von mir hat trennen wollen. So kritisch, so ignorant war ich gewesen. Und ich habe das immer mit dem Etikett für den Herrn beklebt. Ich war in meinem Herzen auf Distanz gegangen und ich habe so sehr meinen beruflichen Erfolg im Blick gehabt. Ich wollte so sehr das Gefühl von Bedeutungslosigkeit konfrontieren und was Wichtiges tun, um mich bedeutend zu fühlen. Und ich war dabei, so einen hohen Preis zu bezahlen zu meinen Kindern und meiner Frau. Und der Gott der Gnade hat einen Weg gefunden, mich da rauszuhauen. Und ich sage euch, also die Vorstellung, das ist ja viele, viele Jahre her, über anderthalb Jahrzehnte. Was wäre in meinem Leben verloren gegangen? Das wäre jetzt wieder so, da muss ich jetzt auf mich aufpassen. Normal würde ich jetzt ein Fenster aufmachen und würde gern mal so richtig schwärmen von meiner Frau und meinen Kids. Aber ich lasse das Fenster zu. Ich weiß, dass das nicht für alle von euch ein gutes Gefühl ist, weil manche von euch in Zerbrochenheit leben oder alleine. Und trotzdem müsst ihr auch damit leben, dass es glückliche Ehen gibt. Wir müssen in der gesamten Realität des Lebens sein. Aber die Ehe war nicht glücklich, weil Gott nicht in der Mitte stand. Ich stand in der Mitte und benutzte Gott, anstatt dass Gott in der Mitte stand und ich ihm diente. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Aber als Gott es in meinem Leben gefixt hatte, da waren es immer noch intensive Arbeitszeiten, aber die waren ganz anders. In meinen Gedanken bei ihm, in meinen Gedanken bei meiner Familie, in Trauer, dass ich jetzt noch 2 Stunden länger arbeiten muss. Das ist eine ganz andere Herzenshaltung. Ich sehnte mich danach, nahe meinen Lieben zu sein, musste eben noch ein Ding fertig machen. Es ging nicht anders. Das ist eine ganz andere innere Einstellung. Ich nach Hause kam, so was ganz anderes. Und so prägt es die Beziehung zu Gott auch. Wenn eine junge Mutter, die sich komplett um ihr Kind kümmern muss, weil es gerade geboren ist und sie lernt, das Leben stellt sich alles um und sie lernt damit irgendwie klarzukommen, da kann es sein, dass ihre regelmäßige Stille mit Gott nicht mehr hinhaut, wie sie das noch als Single oder junge Ehefrau genossen hat. Und hier möchte ich Mut machen und sagen, weißt du, es ist nicht die Zeit, es kommt nicht darauf an. Aber während du dein Kind wickelst, du könntest doch sagen, immer wenn er ein großes Geschäft macht, bete ich für die Gemeinde. Wenn er ein kleines Geschäft macht für die Familie. Am Abend danke ich immer meinem Gott, dass er da ist und mich nicht alleine lässt. Und am Morgen mit dem ersten Lachen meines Kindes nehme ich das als Impuls und lache meinem Gott entgegen und danke ihm für dieses Leben. Und ich achte darauf, dass es Stationen des Tages gibt, wo mein Herz sich ganz kurz zu ihm erhebt, wie Bruder Lorenz es so fantastisch in dem Buch All meine Gedanken sind bei dir zeigt. Es ist gar nicht die Menge. Es ist die Gesinnung. Denn Gott will unser Herz erreichen. Ihm ist es nicht so wichtig, was wir tun, sondern was wir sind, in dem Wissen, dass aus dem, was wir sind, unser Tun sich auch verändern wird. Unser Charakter, unsere Integrität, unsere Fähigkeit zu lieben, treu zu sein, verbindlich zu sein, sanftmütig zu sein, keusch zu sein, bescheiden zu sein. Züge, die unser Leben prägen. Ein weiches Herz. Vielleicht sitzt du da und sagst, du, Lothar, mein Herz, das ist nicht nur ein Weg, das ist eine Autobahn. Die ist richtig dick und fett mit Steinen zu. Das ist so knallhart. Deine Tipps, die helfen mir gar nicht. Hast du noch einen anderen Tipp? Da sage ich, gut, dass du mich fragst. Ich habe noch einen anderen Tipp. Und der steht im Hesekiel 11, Vers 19. Da redet Gott vom Bodenaustausch. Er redet vom Bodenaustausch, weil man nichts mehr lockern kann. Ich werde ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und schenke ihnen ein Herz, das lebt. Und das ist die Botschaft, die Jesus Christus bringt. Deswegen liebe ich ihn so sehr. Deswegen bin ich so begeistert von diesem Jesus Christus. Aus dem Wissen, ich kann meine Situation nicht lösen. Ich habe keine Chance. Ich brauche einen Erlöser. Wenn dein Herz knallhart ist, es wird total weich werden können. Gott hat was Gutes mit dir vor. Du sollst wieder lebendig sein für Gott. Das ist deine Bestimmung. Das ist die Bestimmung deines Lebens, wie wir es in der ersten Predigt gesehen haben, dieser Expedition. Das zählt unter dem Strich. Und das soll dich prägen, wie wir das in der zweiten Predigt gesehen haben. Und heute redet Gott über dieses Bild zu uns. Dass wir die Reich-Gottes-Mentalität haben und dass wir zusammen sagen, was an mir liegt, mein Herz soll kein Weg sein. was an mir liegt. Ich will heute aufstehen und sagen, ich will, dass mein Herz, alles, was da so wegig geworden ist, das muss raus. Und ich weiß, ich muss loslassen. Ich will loslassen. Ich will, dass mein Herz ein lockerer Boden ist, wo die Saat reinfällt und wurzelt und aufgeht. Und das wollen wir in unserer Expedition anstreben. Habt ihr Lust drauf? Etliche.